Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Und wie immer beginnen wir erstmal mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag. Wir haben heute den 7. September, also genau am Montag. Wir haben 6.45 Uhr und wir gucken mal auf die vorbörslichen Daten. Und momentan wird ja aktiv Asien gehandelt. Und hier sehen wir den Nikkei, der ist minimal im Minus, 0,3% wird er momentan gehandelt. Wir haben hier den China A50, der relativ aussagekräftig ist, auch mit einem Minus von 0,8%. Also alles hier rote Werte. Der Hang Seng hat hier einen Plus von 0,1% und hier die Börse aus Südkorea ist deutlich ein Plus von 0,7%. Das ist hier ein Ausreißer, sonst sehen wir hier alles rote Werte, aber auch nur minimal. Wir gucken uns mal die Vorbörsenindikation für den DAX momentan an. Der DAX wird hier momentan 0,03% gehandelt. Er war vorhin auch leicht im Minus oder leicht im Plus, aber in einer Range von etwa 0,1% im Plus und Minus ist er momentan so unterwegs. Der S&P 500 ist auch mit 0,2% im Minus. Es sieht also aus, als würde der Tag erstmal ein bisschen schwächer starten, aber jetzt, wir haben es ja gelernt, durch die Volatilität kann sich dies noch sehr, sehr schnell ändern. Wir gucken uns ja gleich nochmal den Ende der letzten Woche genauer an. Und so sieht es momentan aus. Der Dow Jones ein bisschen deutlicher, Minus von 0,3%. Das kann sich aber sehr, sehr schnell drehen oder auch noch ausbauen. Sollte man also hier sich nicht so drauf verrückt machen. Aber dass wir so sehen, dass wir heute früh erstmal keine größeren Veränderungen vorhaben. Es liegt alles hier im Mittelbereich. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Es sieht nichts hier nach Absturz heute erst einmal aus. Es kann sich ja aber, wie wir wissen, wie in der Weltpolitik und auch an Aktienmärkten alles sehr, sehr schnell ändern. Gucken wir erstmal, was war denn jetzt Ende der Woche überhaupt los? Und zwar überraschend deutlich rutschten ja zum Wochenende viele Aktienkurse ab. Vor allem die zuvor sehr stark gestiegenen Tech-Werte büßten hier sehr stark an Terrain ein. Angesichts einer eher datenarmen Konjunkturagenda diese Woche dürften in den kommenden Börsenwochen nun wohl ein weiteres Mal die Notenbanken das Spiel bestimmen. Zudem könnten auch hier Schnäppchenjäger die ein oder andere Chance bei zuletzt gedrückten Werten nutzen. Und deswegen beginnen wir hier unseren Wochenausblick. Das Problem, Themen wie das Coronavirus, und zwar wurde am Freitag die weltweit ein neuer Rekord an täglichen Neuinfektionen erzielt. Der US-Wahlkampf, die Brexit-Verhandlungen oder der Handelsstreit zwischen den USA und China rücken aus Sicht von Börsianern zumindest vorerst etwas an den Rand. Zudem könnten Schnäppchenjäger auch eine größere Korrektur der Indizes womöglich verhindern. Das ist jetzt unsere These. Unter dem Eindruck der bröckelnden Kurse an der Wall Street ist am Freitag auch der DAX auf Talfahrt gegangen und deutlich unter die Marke von 13.000 Punkte gerutscht. Zum Cetra-Wochenschluss notierte der deutsche Leitindex bei 12.842 Punkte. Zeitweise war er sogar noch deutlicher bis auf 12.753 Punkten abwärts gegangen. Dabei notierte der Leitindex sogar unter der 50-Tage-Linie, die bei gut 12.810er verläuft. Also hier da wirklich ein starker Abverkauf, muss man sagen. Es gibt sehr viele Theorien, warum das passiert ist. War einfach dieser Verkaufsdruck. Wir haben ja schon ganz oft gesagt, wie stark die Tech-Werte, wie stark auch allgemein die Börsen jetzt gelaufen sind, nur nach oben. Und das geht nicht nur immer nach oben. Es muss auch wieder ein bisschen Luft rausgelassen werden. Der Optionshandel hat damit natürlich auch zu tun, dass viele Werte hier absolut überhitzt sind, was wir öfters gesagt haben. Aber es ist noch keine Panik. Wenn man so ein starkes Plus hat, zieht man seinen Stoppkurs nach und kann Gewinn auch mal realisieren. Oder man lässt es einfach weiterlaufen. Man hat ja momentan, auch wenn Nasdaq von Monat eingestiegen ist, hat man jetzt immer noch über 10% Wertsteigerung auch nach diesen 5% Verlusttagen. Das ist alles nicht der Rede wert. Wenn man langfristig interessiert ist, kann man ja auch sehen, dass es gut Grund hat, auch warum bestimmte Aktien sehr stark laufen, wie da die Bilanz mit sehr gut aussieht. Da muss man sich also keine Sorgen machen, wenn man langfristig investiert ist. Für die Daytrader, die jetzt kurzfristig sich immer den Tagesthemen angucken und gucken, wie sie daraus Kapital schlagen können aus Börsenbewegungen, war das natürlich schon ein ganz schöner Schock. Tags zuvor hier am Donnerstag hatte der DAX im Verlauf mit 13.460 Punkten noch den höchsten Stand seit dem Corona-Crash markiert. Auf Wochensicht verlor der DAX letztendlich 1,5% nur. Also hat sich eigentlich sehr gut geschlagen, verglichen mit der Nasdaq zum Beispiel. Und am Sonntagvormittag wurde gesagt, dass dieser Sell-Off jetzt beendet ist. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier reingucken, aktuelle Werte, sehen wir den DAX bei 12.935 Punkten. Und wie gesagt, von diesen 12.935 Punkten sind wir ganz leicht im Minus, tritt aber momentan auch im Plus. Also über diese 13.000 Punkte sind also wieder sehr stark in Greifweite, muss man hier sagen. In der neuen Woche steht besonders die EU-Notenbank im Fokus. Am Donnerstag gibt die Europäische Zentralbank ihren Leitzinsentscheid bekannt. Einige Experten halten es für möglich, dass die Währungshüter der Eurozone ihren Kollegen in den USA folgen könnten, die künftig neue Wege bei ihrem Inflationsziel bestreiten wollen. Und das werden wir erst am Donnerstag sehen. Da kann es also für Europa weitere Impulse geben. Der US-Chefwährungshüter Jerome Powell hatte von den jährlichen Notenbanktreffen Ende August erklärt, dass die Fed künftig mehr Flexibilität bei ihren bislang manifestierten Inflationszielen walten lassen will. Wir haben darüber ja auch berichtet in der Folge. Demnach wird die US-Notenbank vorübergehend eine höhere Inflation gestatten, wenn die Zielmarke von 2% zuvor für längere Zeit unterschritten wurde. Diese Ankündigung war an den Aktien- und Finanzmärkten als starkes Zeichen einer dauerhaft lockeren Geldpolitik gewertet worden. Was ja immer gut kommt, weil das Geld muss ja auch irgendwo angelegt werden und reinvestiert werden. Und das passiert auch dann oft in die Unternehmen selber. Und das stärkt in den Aktienkurs. Die EZB-Chefökonom Philip Lane hatte wiederum Spekulationen befördert. Eine weitere geldpolitische Lockerung auch in Europa könnte auf den Tisch liegen, als er die Wirkung der bisherigen Maßnahmen für die kurzfristigen Zinsen als unzureichend bezeichnete. Was hier schon ein deutliches Wort gemacht hat. Jetzt kann man hier die These aufstellen, dass der DAX auch schon bald wieder über 13.000 Punkte stehen kann. Bereits dem Strategiewechsel der US-Notenbank Fed sei es zuzuschreiben, dass die US-Börsen zuletzt einen kräftigen Schub erfahren hatten, auch wenn sie extrem hoch gelaufen sind und eigentlich auch eine Korrektur, haben wir schon öfter gesagt, überfällig ist. Die kann man aber nicht voraussehen, deswegen jeder, der jetzt mit dabei ist, kann erstmal auch dabei bleiben. Mit Unterstützung der EZB könnte der DAX nun womöglich auch wieder über diese 13.000 Punkte gehen. Da fehlen ja Stand jetzt momentan nur 70 Punkte. Das ist ja auf jeden Fall machbar für die Woche. Und das ist ja interessant, ob der DAX jetzt diese wichtige psychologische Marke auch schaffen wird, ob die Fed nun auch der EZB als Vorbild dient und so den Märkten neue Impulse geben kann. Darüber wird aber auch weiter geschritten. Zum Beispiel eine Expertin von der Hellerbar Bank, Ulf Kraus, sieht hier die EZB keineswegs unter akutem Handlungsdruck. Wenn sich der EZB-Rat nach der Sommerpause wieder trifft, wird vermutlich beschlossen, die weiteren Entwicklungen abzuwarten. Mit den Entwicklungen sind dabei der Verlauf der Pandemie, der Konjunktur und der Inflation sowie der Bewegungen an den Finanzmärkten gemeint. Also er sieht hier keinen Druck, warum sollten sich die EZB jetzt auch einmal ruckartig bewegen. Und noch lockere Geldpolitik ist ja fast gar nicht mehr möglich. Und deswegen sollte man sich ja nicht zu viele Hoffnungen machen. Vielleicht werden auch viele Leute am Donnerstag dann von der EZB enttäuscht sein. Robert Halver von der Baader Bank ist sich hingegen sicher, dass die EZB den Fed'schen Modesty also adaptieren wird. Die Kreation eines systematischen Inflationsziels muss hier weg, das ebenso im Durchschnitt nur 2% beträgt, hatte ich ja der Marktexperte gesagt. Davor steht den Optimisten an der Börse in den kommenden Wochen wohl ein noch echter Stimmungstest bevor. Glaubt zum Beispiel Chris Oliver Schickentanz, das ist der Chefanlagestratege der Commerzbank. Er verweist auf die bereits zuletzt stark gestiegenen Schwankungen an den Börsen sowie das jähe Ende der Rallye bei US-Technologiewerten wie auch Tesla, Apple und Co., wo angesichts ultra hoher Bewertungen zuletzt Katerstimmung eingesetzt hat und dann auch halt große Verluste erstmal erfolgt sind in der Woche, weil die davor schon, Tesla ist über 600% gestiegen. Das kann ja auch so erstmal nicht weitergehen. Wer könnte hier profitieren wieder? Vielleicht die Schnäppchenjäger. Das ist unsere These in der heutigen Sendung auch. So sei ein Rückschlag bei den Kursen zwar möglich, haben wir ja gesehen, und zwar sehr schnell und sehr relativ unerwartet für viele Leute. Ein Trend, weil besonders für Leute, die erst neu in den Markt sind. Wir haben ja eine Neuzahl von Aktionären auf der ganzen Welt, auch in Deutschland und USA. Die werden ja alle begünstigt durch Trade Republic hier in Deutschland, wo sehr viel Werbung gemacht wird und was auch ein gutes System hat, günstig auch für Anfänger Aktien zu handeln. Und auch sogar Optionsscheine zu handeln. Und das Gleiche haben wir nochmal in der verstärkerten Form mit Robinhood, wo die ja extrem 3 Millionen neue Leute Aktien gekauft in der Corona-Zeit. Und die Leute sind jetzt auch weiter dabei und die nehmen oft Finanzprodukte, die sehr, sehr risikobehaftet sind, aber auch mit sehr viel Gewinn dann tragen können zum Beispiel und kaufen auch Sachen, die andere Leute jetzt nicht so kaufen. Diese Markt ist sehr unberechenbar und Robinhood-Trader haben auch so eine bestimmte Marktbreite. Manchmal werden so Aktien rausgesucht, die auf einmal sehr stark steigen, wo dann alle draufspringen. Und bei 3 Millionen Aktionären, auch wenn das nur kleine Aktionäre sind, kann das schon ganz schön viel bewegen. Das sind sogenannte, die sich selbst so Schnäppchenjäger auch nennen. Und die guten Wirtschaftsdaten, die momentan da sind, sehen ja, dass Wirtschaft sich auch sehr gut erholt. Und ein insgesamt positiveres Bild zur Corona-Pandemie. Hier bestärkt die Leute, dass es also hier nicht mehr schlimm nach unten gehen kann. Hinzu kommen die immer wieder neue geschürte Hoffnung auch auf Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen. Donald Trump hat ja schon gesagt, dass er vermutet und dass er glaubt, dass wir noch bis Ende des Jahres in Amerika einen Impfstoff haben können. Die Wahl ist ja im November, also in 2 Monaten vielleicht sogar schon. Das würde positive Impulse bringen. Und auch CureVac und Deutschland und die Europäische Union hat gesagt, dass 2021 hier der erste Impfstoff wirklich geben soll. Und unsere Bundesregierung setzt sich ja schon darauf ran, hier einen Impfungsplan zu erstellen, wie die Leute und welche Leute zuerst geimpft werden sollen. Also hier wird schon langsam sehr konkret, was ja auch nur positiv zu werten ist, dass wir die Corona-Geschichte erstmals mehr oder weniger hinter uns lassen können. Derweil hat die Konjunkturagenda abseits auch der EZB-Anleger nur wenig hier zu bieten, haben wir schon gesagt. Produktionsdaten aus Deutschland sind ja heute erwartet, dürften Aufschluss geben, inwieweit sich die Industrie hierzulande weiter von der Corona-Krise erholt. Am selben Tag, an diesem Montag, veröffentlicht auch China seine Handelsbilanz für August. Das könnte relativ interessant sein. Am Donnerstag stehen dann neben der Pressekonferenz der EZB der US-Arbeitsmarkt mit den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen im Fokus. Auch ein Indikator dafür, wie stark sich die USA von der Corona-Pandemie in der Wirtschaft erholt. Auf der Unternehmensseite stehen am Mittwoch die detaillierten Kennziffern von Dermapharm und am Donnerstag diejenigen von Knorr Bremse auch an. Zudem ist für Donnerstag auch die Verkündung im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Autobauer Daimler und Zulieferer Prevent geplant. Das könnte hier für Daimler ganz glimpflich ausgehen. Dieser Fall könnte Daimler auch wieder profitieren, die ja auch sehr stark wieder am Wert erholt haben, muss man sagen. Wir gucken uns an unser weiteres Thema, sind alle Indexveränderungen, die wir mal durchblicken. Gab es ja in den letzten Wochen einige, die man auch schnell vergessen konnte. Dann fangen wir an. Im DAX gab es ja nach den jüngsten Austauschern der insolventen Wirecard durch den Essenlieferdienst Delivery Hero im September keine weitere Änderung. Der DAX hat sich also hier nur um einen Wert verändert. Wirecard ist rausgeflogen, Delivery Hero ist reingegangen. Der Kunststoffhersteller Covestro konnte damit seinen DAX-Platz verteidigen. Der wurde ja auch als Kandidat gesehen, der absteigen soll. Wie die deutsche Börse hier auch mitteilte, stehen aber zahlreiche Wechsel in der zweiten und dritten Reihe an. Und die gucken wir uns hier genauer an, weil die oft ein bisschen untergegangen sind. Und zwar haben wir einmal hier die Shop-Apotheke. Der Aufstieg aus dem S-DAX, im MDAX gelang der Shop-Apotheke als Gewinner der Corona-Krise. Online-Shopping, auch bei Arzneimitteln, hier boomt weiter. Und deswegen ist es absolut verdient. Aktienkurs hat sich vom Corona-Tief etwa bei 40 Euro jetzt erholt und nicht nur erholt, sondern um einiges gesteigert auf 120. Ist aber auch sehr gehypt, die Aktie, hat auch sehr gute Wachstumswerte und in diesem Bereich auf jeden Fall verdient, in MDAX zu gehen und raus aus diesem S-DAX zu gehen. Wen haben wir noch hier? Wacker Chemie. Auch der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie steigt vom S-DAX in den MDAX auf. Dabei war das operative Ergebnis im zweiten Quartal um die Hälfte eingebrochen. Wacker Chemie war bereits früher Mitglied im MDAX, hat aber hier eine sehr gute Entwicklung erhalten. Muss man sagen, sollte man hier nicht schlecht reden. Wacker Chemie ist ein sehr solides Unternehmen, was aber auch unter der Corona-Pandemie natürlich gelitten hat. Wen haben wir hier noch? Und zwar die bekannte RTL Group. Muss dagegen den MDAX hier verlassen. Der Medienkonzern mit einem Einbruch der Werbeeinnahmen, auch aufgrund der Corona-Krise, hat hier sehr zu kämpfen. Allgemein hat das traditionelle Fernsehen ja stark zu kämpfen gegen das Streaming. Es wird ja auch von RTL TV Now angeboten, andere Möglichkeiten, wie man auch Online-Abo-Dienste in Richtung Netflix und auch Disney Plus macht. Aber da kann natürlich RTL mit Abstand nicht mithalten mit den amerikanischen Formaten. Und sieht man hier wirklich einen längeren Abwärtstrend von RTL, die jetzt also aus den MDAX raus sind und hier in den S-DAX erstmal gehen werden. Dann haben wir noch die Arealbank, und zwar der Immobilienfinanzierer. Die Arealbank muss hier seinen Platz im Index mittelgroßen Werte nicht räumen. Das war erstmal vielleicht gedacht. Die deutsche Börse korrigiert damals ihre Angaben vom vergangenen Donnerstag. Und stattdessen fliegt der Arealbank, stattdessen fliegt hier, ja, wie gesagt, Rocket Internet jetzt raus und wird künftig im S-DAX gehandelt. Das Unternehmen kann das eigentlich nicht interessieren, ob es im S-DAX oder im MDAX unbedingt ist. Das Unternehmen beabsichtigt ja sowieso ein Delisting von der Börse. Das heißt, geht runter von der Börse, kauft seine eigenen Anteile zurück. Rocket Internet wird also bald Börsengeschichte sein. Für alle Anleger, wir hatten ja dieses Thema schon öfters gehabt, eine wirkliche Schande auch wieder für die Aktienkultur bei der IPO von 3 Jahren. Nee, um gesagt, 6 Jahren. 2014 waren die zum ersten Mal an der Börse. Ein Einstandskurs von über 40 Euro und jetzt hier bei 18 Euro rauszugehen. Kein schönes Zeichen. Wir haben noch einen anderen Wert, und zwar der Spezialpharmahersteller Medios wird in den SDAX aufgenommen. Medios ist ein Beteiligungsunternehmen, das in der Pharmaindustrie hier tätig ist. Der Großhandel und die Herstellung aller für den Apothekenbetrieb und anderer pharmazeutischer Unternehmen erforderlichen Waren und Dienstleistungen gehören ebenfalls hier zum Portfolio, wird also hier im SDAX aufgenommen. Seine Worte vor dem Aufnahme ist es ja oft so, dass die Werte erstmal sehr stark steigen, hatten wir hier auch danach also wieder ein bisschen korrigiert und geht jetzt wieder in Bahnen, wo auch wieder interessant werden kann für Leute, die im Pharma-Bereich aktiv werden möchten. Hier also im SDAX vielleicht ein zukunftsträchtiger Wert, in der Zukunft auch vielleicht höher aufzusteigen, mal in den MDAX. Was haben wir noch? Das künftige SDAX-Mitglied Global Fashion Group, und zwar, das klingt sogar nicht nach deutschem Mittelstand, und zwar hier Rocket Internet, ein Anteil von 17,06%, der auf Schwellenländer ausgerichtete Online-Händler für Begleitung hier beteiligt, ist auch sehr stark gelaufen, wurde auch mal zeitlang gehypt, ist nach wieder von 6 Euro runtergekommen auf etwa 4 Euro, war damals im Corona-Tief bei etwa 1 Euro, hat also hier eine sehr starke Entwicklung erhalten. Auch wieder dieser Hang in zum Online-Shopping, und das gibt es natürlich auch in den Schwellenländern immer mehr, dass diese Leute auch wegen der Corona-Pandemie jetzt mehr auf den Online-Handel umsteigen. Und da sieht man hier einen positiven Trend, geht also in den SDAX, der profitiert davon auf jeden Fall. Dann haben wir das Essener IT-Unternehmen noch, Secunet, und der wird ebenfalls in den SDAX aufgenommen. Also in den SDAX gibt es hier die größten Veränderungen. Secunet Security ist in dem Bereich Sicherheitsanalyse, Beratung und Implementierung bis hin zur Wartung und Schulung tätig. Also hier mal ein ganz anderer Wert, der so selten auch in den Indizes vertreten ist, jedenfalls in Deutschland. Hier ein IT-Unternehmen in dem Thema Sicherheit und Gefahrenabwehr. Hat sich auch sehr gut erholt. Wir hatten hier ein Corona-Tief, haben wir etwa von 90 Euro und ist jetzt bis auf 300 Euro fast gelaufen, ist wieder ein bisschen zurückgekommen, 280 Euro, und hier auch eine starke Entwicklung, weil hier Leute auch sehen, Sicherheit und das ganze Thema ist hier sehr zutreffend. Der schwer angeschlagene deutsch-südafrikanische Möbelkonzern Steinhof fliegt ebenfalls hier aus den SDAX raus. Man kann ja auch sagen, endlich, mit einem Kurswert von zuletzt nur 4 Cent war das Papier die einzige Penny-Stock in dem Index. Und da muss man sagen, wirklich auch verdient, dass Steinhoff sich so lange gehalten hat, sollte man sich denken, Gedanken wirklich drüber machen. Gut, dass Wirecard jetzt schneller entschieden wurde, dass Wirecard rausfliegt, aus dem DAX jedenfalls. Und da sehen wir hier, da es gibt immer Zocker, die Papiere springen dann auf einmal um 100%, die werden aber dann sehr, sehr schnell abverkauft und die Steinhoff-Geschichte ist zu Ende. Und wir haben noch Atos Software. Erst im Juni war er von Rekord zu Rekord eilende Personalmanagement-Softwareanbieter Atos in den SDAX aufgenommen worden. Nun muss das Unternehmen den Index aber wegen eines zu geringen Börsenumsatzes wieder verlassen. Sonst unternehmensmäßig sieht es eigentlich bei ihnen ganz gut aus. Man muss aber sagen, die Anleger und auch die großen, sag ich mal, institutionellen Anleger wollten hier das Unternehmen nicht groß ins Portfolio aufnehmen. Dafür war es nicht gut genug und interessant genug. Und ohne großen Börsenumsatz fliegt man auch aus den Indizes raus, weil die wollen ja auch, deutsche Börse möchte ja auch, dass die Leute hier aktiv handeln. Interessanter Betrieb haben wir mit Bertrand, auch der Ingenieurdienstleister. Bertrand muss den Kleinwertindex SDAX verlassen. Alle Änderungen werden hier am Montag, den 21. September, umgesetzt. Also muss man hier noch ein bisschen warten. Wichtigste Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden, zum Beispiel, wenn man einen ETF auf dem DAX hat zum Beispiel und der physisch nachgebildet wird, müssen diese Fonds in bestimmten Prozentzahlen dann natürlich die Werte auch kaufen. Dort muss dann entsprechend auch umgestellt werden, was Einfluss hier auch auf die Aktienkurse haben kann. Bertrand jetzt stark unter die Räder gekommen, war mal über 60 Euro und ist jetzt über die Hälfte vom Wert verloren, etwa bei 30 Euro. Sind hier also Ingenieurdienstleistungen in Deutschland momentan nicht gut vertreten. Und das sind hier interessante Änderungen, die wir hatten und die Indizes hier weiter belasten. Gucken wir uns mal die Hingucker der Woche mal an. Was könnte die Woche noch allgemein so interessant werden, über was wir jetzt noch nicht so geredet haben? Und zwar werden wir ganz konkret hier drauf eingehen. Und zwar haben wir zuerst am Dienstag wird der Messaging-Dienst oder auch IT-Unternehmen genannt Slack die Q2-Zahlen präsentieren. Da wird viel erwartet von Slack. Viele sagen auch, wenn das Quartal jetzt gut wird und Slack beweisen kann, dass es hier sich auch gegen Microsoft Teams zum Beispiel, und so kann man sich das vorstellen, es ist also ein IT-App, ein IT-Unternehmen, wo man auch auf Arbeit, was besonders auf Unternehmen angewiesen ist, besonders kleinere Unternehmen, die ja auch durch Corona gelitten haben. Deswegen weiß man nicht, ob die Zahlen am Dienstag jetzt gut oder schlecht werden. Q1-Zahlen waren eigentlich ganz gut, machen auch noch Verlust zum Beispiel, wachsen aber auch stark. Viele Unternehmen, zum Beispiel größere Unternehmen, ja Microsoft Teams, machen da ihre Aufgaben, machen da ihre Teamgruppen rein, um dann ihre Aufgaben und ihre Besprechungen abzuhalten und weiter an ihren Projekten zu arbeiten. Und Slack ist hier der Konkurrent, der auch in einer ähnlichen Form das hier so anbietet, wo man auch Dokumente gegenseitig teilt und sich Aufgaben zuweisen kann. Was Microsoft auch kann, ist die Frage, ob sie Slack hier schafft, durchzusetzen, oder viele spekulieren auch drauf, dass Slack mal von einem großen Unternehmen wie zum Beispiel Amazon oder IBM aufgekauft wird, weil es relativ klein ist. Dafür ist es aber schon sehr stark an der Börse bewertet. Und da gibt es immer große Kursbewegungen nach den Q2-Zahlen. Kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Zwar gab es bei Q1-Zahlen, wobei die gar nicht mal so schlecht waren, ist Slack damals um 15% eingebrochen. Da hatten die aber auch eine sehr starke Rallye hinter sich. Momentan liegen sie im Vergleich zu Q1 vom Wert her 9% im Minus. Mal gucken, wie sich hier Q2-Zahlen also am Dienstag präsentieren werden. Es wird beweisen, ob das Unternehmen hier Zukunft hat oder ob es hier gegen Microsoft und Co. erstmal keine Chance hat. Wie gesagt, am Mittwoch hatten wir schon präsentiert Dermapharm, detaillierten Halbjahresberichte. Die haben sich auch wieder gut erholt, kann man sich auch wieder angucken. Dann haben wir noch Navistar. Aus den USA wird Navistar hier über das dritte Quartal berichten. Das ist hier dann noch die Woche ein Thema. Knorr-Bremse am Donnerstag, haben wir gesagt, Q2-Zahlen. Fraport ist noch am Freitag dran und stellt hier die Verkehrszahlen aus dem Monat August vor. Werden wir sehen, wie viele Leute also jetzt wirklich hier reisen und dass sich auch dieser Fraport wieder hier erholen kann. Gehen die Leute wieder mehr auf Reisen oder doch die ganzen Corona-Beschränkungen, die Testmaßnahmen, der Mundschutz tragen, ob das die Leute doch immer mehr abschreckt zu reisen oder ob die Leute sich dann schon langsam an diese neue Normalität gewöhnt haben. Das sind hier interessante Berichte, besonders Slack kann man sich die Woche mal auf den Zettel schreiben und mal gucken, wie sich diese Sache hier entwickelt. Und jetzt zum Schluss gucken wir uns mal das Thema Edelmetalle an, was ja wieder ganz in den Munde ist. Das Recht nach diesem großen Kurssturz sagen viele, dann lieber doch ein bisschen mehr verteilen sein Anlagevermögen, auch mal in Gold zum Beispiel. Als Recht jetzt viele mit der EZB-Entscheidungen und auch mit der FED, dass immer mehr Geld reinkommt, dass die Zinsen extrem niedrig sind. Davon profitiert historisch gesehen meistens die Edelmetalle, besonders hier Gold. Aber gucken wir uns auch mal andere Edelmetalle an, das ist uns das Thema des Tages. Und Covid-19 hat ja grundlegende Veränderungen auch bei der Entwicklung der industriellen Nachfrage sowie bei der Produktion von Edelmetallen hier geführt. Gleichzeitig profitieren ja die Edelmetalle von einer deutlich gestiegenen Nachfrage von Investoren. Und das gucken wir uns an. Und wie wir gesagt haben, niedrige Zinsen, geopolitische Spannungen sowie der deutlich schwächere Dollar unterstützen das Kaufinteresse bei diesen Edelmetallen. Dies hat auch zum Beispiel veranlasst, die Prognosen für den restlichen Jahresverlauf anzupassen. Also viele Analysten und auch Investoren sehen Edelmetalle jetzt besser. Bestes Beispiel eigentlich ist auch Warren Buffett, der ja auch bei Barrick Gold, der größte Goldminen, eingestiegen ist, auch wenn es nur ganz wenig Prozente von seinem ganzen Portfolio ausmacht. Meistens, wenn er aber wo einsteigt und längerfristig einsteigt, oder seine Firma besser gesagt, Warren Buffett hat wahrscheinlich selber gar nicht diesen Deal natürlich gemacht, ist es so, dass man da längerfristig handelt und auch die nächsten Quartale immer wieder zukaufen wird, weil Berkshire Hathaway ist ja keine kurzfristige Anlageunternehmen, sondern die haben einen langfristigen Horizont und die werden auch weiter hier auch ihr Portfolio auch Richtung Gold ein wenig ausbauen, auch wenn es nur minimal ist. Das ist aber ein Zeichen, weil ja Warren Buffett oft eindeutig gegen Gold war, dass es ein nicht produktives Asset ist. Und das ist es ja auch nicht. Ich wirf da keine Dividenden ab, hat aber andere große Vorteile. Und das gucken wir uns hier zum Beispiel an. Und zwar erstmal, warum wir das Thema heute gewählt haben, ist, dass der Goldpreis konnte auch die letzten Woche phasenweise wieder fast 2000 Dollar hier erreichen. Momentan sind wir bei 1933 Dollar. Was den Preis da hier stützte, war besonders der schwache Dollar auch, im Gegensatz zum Euro, der letzten Wochen sehr stark gestiegen ist. Doch auch weil die US-Währung anschließend wieder etwas zugelegt hat, ging es auch mit dem Goldpreis wieder etwas nach unten. Zur Erinnerung, Anfang August hatte der Goldpreis bei rund 2070 Dollar je Feinunze ein Rekordhoch markiert und war anschließend bis Mitte August auf unter 1900 Dollar zurückgefallen. Was man hier auch sieht, ist natürlich auch unter Schwankungen, Gold hat nicht immer hier den gleichen Wert, was viele Leute auch ja so ein bisschen missachten, dass es auch schwankungsanfällig ist. Dann beim Corona-Crash hat Gold zeitweise auch mehrere große Prozentpunkte verloren, auch besonders Silber, auch zweistellige Prozentzahlen. Ist es nicht so, dass hier Gold auch gegen Schwankungen unbedingt immun ist. Insgesamt bleibt es halt angesichts der Entwicklung im bisherigen Wochenverlauf zunächst dabei, dass das gelbe Edelmetall in den vergangenen Wochen beim Preis nicht mehr nachhaltig nachlegen konnte auch. Silber, Platin, Palladium schalten jüngst in den Leerlauf. Da ist momentan also ein bisschen die Luft raus, aber vielleicht ändert sich das auch. Das sind aber auch der wohlverdiente Verschnaufpause, nachdem die Notierungen gegenüber dem Jahrestief zuvor bereits sehr stark zugelegt hatten. Anfang September notierte bis auf Platin, was insgesamt etwa 5% im Minus liegt, alle Segmentvertreter auch seit Ende 2019 im Plus. So kam Gold auf einen Wertzuwachs von etwa 30% und Silber sogar auf 50%. Also hier sehr, sehr starke Werterholungen. Förmlich nach oben geschossen ist mit einem Anstieg von fast 100% der Rhodiumpreis. Den gucken wir uns auch mal an als absoluten Nischenrohstoff Rhodium. Und warum ist der jetzt einfach um 100% seines Wertes gestiegen? Kommen wir gleich dazu. Angesichts dieser Gewinne verwundert es, wie bereits erwähnt, nicht, dass auch die Notierungen zuletzt nicht mehr weiter groß nachlegen konnten. Zumal dafür auch spricht, dass sich im Marktumfeld in den vergangenen Monaten einiges getan hat und die Marktteilnehmer vermutlich auch erstmal einmal damit beschäftigt sind, zu analysieren, was die Geschehnisse letztlich unter dem Strich für das Edelmetallsegment hier zu bedeuten habe. Gedanken dazu, wie die aktuelle Ausgangslage einzuschätzen ist, haben sich auch die Analysten beim weltweit größten Edelmetallverarbeiter Harrius Precious Metals gemacht. Die dortigen Experten sind der Ansicht, dass hier die Coronavirus-Pandemie zu grundlegenden Veränderungen bei der Entwicklung der industriellen Nachfrage sowie der Produktion von Edelmetallen geführt hat. Gleichzeitig profitieren die Edelmetalle von einer deutlich gestiegenen Nachfrage von Investoren. Niedrige Zinsen, wie schon angesprochen, die Geldpolitik, EZB und der Fed, geopolitische Spannungen sowie auch der deutlich schwächere Dollar unterstützen hier zudem das Kaufinteresse. Vor diesem Hintergrund haben halt die Analysten ihre Prognose für den restlichen Jahresverlauf auch angepasst und darüber diese Analyse gucken wir uns also jetzt hier für euch genauer an. Dann gucken wir uns mal an, und zwar aufgrund der pandemiebedingten Förderungsunterbrechung in Südafrika, von wo 80% des weltweiten Gesamtangebots hier stammen, von Iridium, kann man sich das genauer angucken, ist für 2020 ein Rückgang der Förderung um 18% zu erwarten, sagten die Analysten. Iridium, und zwar die Talsohle bei der Förderung infolge der landesweiten Ausgangssperre, sei im zweiten Quartal erreicht worden. Allerdings werde sich der Rückgang der raffinierten Metallproduktion wegen der zeitintensiven Raffinationsprozesse erst im Laufe des dritten Quartals hier zeigen. Da wird es also ein bisschen ungemütlicher. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet hier weiterhin die Elektroindustrie, wo ja Iridium ganz wichtiger Rohstoff ist. Wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in den Hintergrund rücken, werde der Einfluss des Handelskonflikts hier stärker hervortreten. Dies könnte auch einen Absatzrückgang von Smartphones zur Folge haben. Bei der Fertigung von Smartphones komme Lithium zum Beispiel zum Einsatz, dessen Erzeugung Iridium-Ziegel erfordere, wodurch auch Iridium-Nachfrage hier auch weiter sinken könnte. Und das ist ja eh die Frage, wenn wirklich Corona vorbei ist und Donald Trump wiedergewählt ist zum Beispiel, dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine Neuauflage vom Handelskrieg wahrscheinlich bekommen, wie es momentan politisch aussieht. Das ist aber ein Thema mal für eine eigene Sendung. Die komplexen Lieferketten dürften hier aber allerdings relativ schnell wieder in Stand sein, um die Durchführung diverser Produktionsprozesse sicherzustellen. Die Verwerfungen dürfen sich somit auch für Iridiummarkt in Grenzen halten. Also da sieht es ganz interessant aus, hat eine starke Werterholung gehabt, das ist ein absoluter Nebenwert, Iridium. Also den wollte ich schon mit dazu nehmen aus der Studie hier, dass man da mal was von gehört hat. Wichtig für die Elektroindustrie und hier momentan gut gelaufen, könnte aber auch wieder unter Druck geraten. Das ist also so ein Wert zum Beispiel. Dann haben wir Rhodium, das ist halt trotz der Corona-Krise widerstandsfähige Nachfrage, der auch für die Elektroindustrie, braucht man sehr viele Rohstoffe. Der Rhodiummarkt dürfte laut den Analysten in diesem Jahr ein Defizit aufweisen, dass sich die Coronavirus-Pandemie halt auch stärker auf das Angebot, etwa -20%, als auf die Nachfrage, -10% auswirke. Ein zusätzlicher Bedarf für Massenspeicher habe im bisherigen Jahresverlauf den Absatz von Harddisk-Drive-Festplatten, also HDDs, gesteigert. Getrieben worden sei durch den gestiegenen Bedarf von Datenzentren die Cloud-Kapazitäten für Homeoffice-Arbeitsplätze, die auch sehr zur Verfügung gestellt werden mussten durch die Pandemie. Die steigende Anzahl dauerhaft zu Hause arbeitender Menschen halte die auf elektrische Anwendungen wie HDDs entfallende Nachfrage hier hoch. Davon profitiert halt ein wichtiger Rohstoff für diese Nachfrage, und das ist Rhodium. Und da gucken wir uns mal den Anstieg zu Beginn dieser Ausgangssperre in Südafrika, als die Minen hier in Betrieb einstellen mussten. Seine Entwicklung des Rhodiumpreises abgeflacht. Der wurde davor ist ja auch sehr stark gestiegen, weil viele Leute gesagt haben, gut, seit 2017, 2018, es geht immer mehr an diesen Trend rein, immer mehr Elektronik, jeder hat ein Smartphone, jeder hat einen ziemlich brauchbaren Laptop und muss auch jeden alle 2-3 Jahre einen neuen holen, damit er auf den neuesten Stand ist. Und da kann man hier mit Rhodium auf jeden Fall profitieren. kommt in die gleiche Richtung etwa wie Iridium, geht so in die gleiche Elektronikindustrie-Richtung. Und dann gucken wir uns noch Rhodium an. Das ist ein weiterer Rohstoff, der in diesem Bereich sehr wichtig ist. Einmal haben wir Rhodium und einmal Rhodium, also einmal mit U und einmal mit O, kann man sehr schnell verwechseln. Und hier bleibt auch der Markt weiter knapp und die Preise sehr volatil bei Rhodium, wie bei den anderen Stoffen auch, weil die davor extrem hoch gelaufen sind, muss man sagen. Diese Förderunterbrechung war so, dass man hier kurz mal ein bisschen Volumen aus dem Markt nehmen konnte. Hier eine starke Entwicklung, muss man sagen. Rhodium hat vor einer Zeit sehr afrikanischen Währungen, waren die unter 2000, muss man sagen. Und jetzt sind wir hier über 8000 Dollar in diesem Bereich. Das ist eine extreme Steigerung der letzten Jahre. Gab auch wieder einen Korrekturversuch, wo er mal abgebrochen ist, waren schon mal bei 13.000 Punkte. Sieht ein bisschen aus wie ein Bitcoin-Chart. So kann man sich das einfach vorstellen. Also sehr, sehr risikohaft. Ist auch nicht zu empfehlen. Wir wollen das Thema nur ansprechen, dass hier Rohstoffe auch für viele Leute eine Alternative sind. Und das sind ja absolute Nebenrohstoffe. Kommen wir mal zu Rohstoffen, die bekannter sind und die auch vielleicht wichtiger in der Zukunft werden für Anleger in diesem Bereich. Und das ist Palladium. Und zwar die geografische Herkunft fittert hier die Pandemiefolgen um einiges ab. Erstmals seit 2009 wird in diesem Jahr ein Gleichgewicht auf dem Palladiummarkt erwartet. So hier die Analysten zum Beispiel. Die Produktion sei von der Pandemie weniger stark beeinträchtigt worden als die Nachfrage, was ja ein sehr gutes Zeichen ist, was dem Markt hier ein Gleichgewicht näher bringe. Aufgrund der geografisch differenzierten Lage der Minen dürfte die Produktion von Palladium weniger stark fallen als die von Platin oder auch Rhodium. Wegen der abgelegten Lage der Minen von zum Beispiel Nornickel werde die russische Förderung in diesem Jahr weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben. Das Sekundärangebot dürfte im zweistelligen Prozentbereich einbrechen, da infolge der Coronavirus-Pandemie weltweit neben den Verschrottungen von Fahrzeugen auch die Sammlung und Aufbereitung von Katalysatoren hier gesunken ist. Nachdem die Ausgangsbeschränkungen gelockert worden seien, haben sich das Recycling schrittweise auch wiederholt, wo man wieder mehr Rohstoffe kriegen kann. Doch der Materialfluss dürfte auch im weiteren Jahresverlauf etwas stocken. China, der größte Markt für Benzinfahrzeuge, scheint sich zu erholen. Die dortige Pkw-Nachfrage verzeichnet einen weniger starken Einbruch als in anderen Regionen der Welt. Da in vielen Ländern der Welt strengere Abgasnormen in Kraft treten, dürfte ein Teil der Nachfrageeinbuße durch die höheren PGM-Beladungen von Abgaskatalysatoren kompensiert werden. Die werden also hier ein bisschen verbessert. Da brauchen wir auch mal ein Palladium wieder. Dennoch sei aufgrund der Auswirkungen der Pandemie weiterhin ein deutlicher Rückgang der Nachfrage nach Leichtfahrzeugen hier zu erwarten. Die Palladium-Nachfrage für chemische Anwendungen dürfte 2020 sinken, da pandemiebedingt die Produktion zahlreicher Produkte zurückgehe und daher auch der Katalysatorverbrauch und die Aufbereitung in vielen Regionen sinken werde. Aufgrund der gesunkenen Elektronikproduktion auch in Asien wurde auch Erwartungen hier, dass hier eine fallende Nachfrage gibt, was sich auch auf den Preis auswirkt. Also hier Palladium in dem Fall ja, die letzten Jahre auch wieder stark gestiegen, weil man ja auch da erwartet, Palladium könnte hier, wird auch verwendet, zum Beispiel auch in Elektroautos mitzuteilen und besonders auch für zum Beispiel Solaranlagen und Windkraftanlagen. Und da wird für die Zukunft, ist es eine der zukunftsträchtigen Rohstoffe und deswegen ist auch die letzten Jahre so stark gelaufen in diesem Fall. Also hier sind wir momentan auch bei etwa 2000 Dollar je Feinunze. Also so etwa so viel wert wie Gold, muss man sich auch mal vorstellen. Hatten viele Leute nicht auf dem Schirm, aber Palladium ist auch ein sehr, sehr teurer Rohstoff geworden über die Jahre. Und für den gucken wir uns mal den bekanntesten, einen bekannteren Rohstoff an, und das ist ja Platin. Platin wird ja immer gesagt, das ist ja auch wertvoller, teurer als Gold. Gucken wir uns das mal genauer an, was ist mit Platinmarkt in den letzten Monaten und Jahren passiert. Und zwar für den Platinmarkt sind hier die Analysten dieser der Meinung, dass seit in diesem Jahr ein Überschuss von mehr als 1 Million Unzen, das sind etwa 31,1 Tonnen, ja, Nachfrage hier erwartet wird. Ein Überschuss ist ja nie gut, obwohl die Förderprognosen infolge der Pandemie nach unten korrigiert wurden. Die jeweils geschwächte Automobil- und auch Schmuckindustrie sorgten für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Besonders Platin ist wichtig hier für die Automobilindustrie. Palladium kann sich noch auf auf Elektrobatterien und Elektrofahrzeuge verlassen. Das ist bei Platin nicht so gefragt. Wobei wir gesehen haben, dass Palladium so teuer geworden ist, dass manche Leute überlegen, lieber Platin umzubauen, die Autos Platin wieder reinzubauen, auch in Elektroautos, weil Palladium so teuer geworden ist, dass sogar Platin dagegen zu günstiger erscheint. Das sind so Verwerfungen, die auf so Rohstoffmärkten passieren, die ich ziemlich interessant finde, wie sich die Werte entwickeln. Die meisten Platinminen sind natürlich wieder in Südafrika Und die seien im Frühjahr halt während der dreiwöchigen landesweiten Ausgangssperre geschlossen worden, während die Raffination und Verhüttungen als unentbehrliche Tätigkeit klassifiziert wurden und auch weiter betrieben worden sind. Bis Ende des Jahres wird erwartet, dass die arbeitsintensiven und konventionellen Minen in Südafrika wieder eine Auslastung von etwa 80% haben werden. Es gibt ja auch teilautomatisierte Minen, wo also keine Leute großteils arbeiten müssen. Die können auch eine Auslastung von 90% erreichen. Dennoch dürfte das weltweit Primärangebot von 2020 um etwa 15% einbrechen. Das ist sehr gut in dem Bereich, wenn man natürlich einen Überschuss hat. Die Nachfrage ist nicht so hoch. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch nicht so viel anzubieten, sonst wird der Preis noch weiter gedrückt in diesem Bereich. Das Angebot aus dem Recycling dürfte auch in diesem Jahr im zweistelligen Prozentbereich weiter schrumpfen. Genauso wie wir es schon gehabt haben, dass hier momentan nicht viel recycelt wurde, auch in diesem Bereich. Geringere Verbraucherausgaben hatten in diesem Jahr zu einem Rückgang der Fahrzeuge und Schmucknachfrage geführt. Auch die Fahrzeugnachfrage dürfte in diesem Vorjahresvergleich um etwa 28% einbrechen, da der Marktanteil von Dieselfahrzeugen besonders. Das Palladium wird nicht mehr für auch Benziner benutzt und Diesel ist so typisch Platin. In Westeuropa hier auch weiter schrumpft, immer weniger Diesel werden gekauft. Dieselfahrzeuge werden ja auch rechtlich beschränkt. Und der weltweite Absatz von Nutzfahrzeugen hier auch rückläufig ist, das wird Platin auch schaden. Die vom schwachen chinesischen Markt getroffenen Schmucknachfrage werden voraussichtlich um fast ein Viertel auf das niedrigste Niveau seit 1992 sinken. Also Platin hat hier viele dunkle Wolken auf dem Horizont. Und das heißt, diese Dieselfrage ist natürlich immer kritisch zu sehen. Und momentan haben wir hier eine Range im Corona-Tief bei etwa 600 Dollar je Feinunze. Und momentan sind wir hier über 1000 wieder. Hat sich aber in den letzten Jahren nicht bewegt und ist eher momentan negativ abwärtszentrale. Wir sind hier momentan schon weit runter. Ja, Platin war mal bei 1200 Dollar. Und jetzt diese 1000 Dollar, das ist schon hier kritisch zu sehen. Gucken wir uns Werte an, die die Leute mehr interessieren. Und das ist ja zwar Silber. Das relative Wert macht dieses Edelmetall für Investoren hier weiter interessant. Immer mehr Leute sagen hier, Silber ist eine gute Alternative für Gold. Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Gibt es ja auch so einen Spruch dazu. Gucken wir mal ran, warum das so sein könnte. Und zwar im ersten Quartal entwickelte sich Silber schwächer als Gold. Im Zuge der pandemiebedingten Kurssturzes brach der Silberpreis auf den niedrigsten Stand seit über 10 Jahren ein, wodurch das Gold-Silber-Ratio auf einen Rekordwert von 125 anstieg, was hier rückblickend auf einen sehr auf diesen Jahrestag, wie schwer es damals für Silberanleger war, durchzuhalten. Durch den Stillstand der Industrie sei die Nachfrage im ersten Halbjahr deutlich eingebrochen. Das habe sich auch nun geändert, besonders aus der Elektronik, und da kommen halt kommen mehr Nachfragen jetzt wieder her. Das ist ein gutes Zeichen der Erholung. Dennoch dürfte die Gesamtnachfrage im Vorjahresvergleich hier weiter sinken, da alle großen Photovoltaikmärkte zum Beispiel von pandemiebedingten Verwerfungen betroffen seien, werde die Nachfrage aus diesem Segment auch negativ beeinflusst. Es wird einfach, die Elektronikbranche hat es eigentlich auch ziemlich schwer, weil sie sehr rohstoffabhängig ist zum Beispiel. Erwartungen gingen für die Installationen von Solaranlagen auf einen Rückgang um etwa 15% aus. Silber ist hier sehr wichtig für erneuerbare Energien, genauso wie Palladium, die beiden wichtigsten Stoffe in diesem Bereich. Wenn man also sagt, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn man sagt, man möchte sich jetzt sagen, dass die erneuerbaren Energien hier die Zukunft werden an der Welt, dass immer mehr Solaranlagen gebaut werden, Windkraftwerke, dann kann man bei Silber auch mit profitieren, wenn das weiter dafür auch benutzt wird. Oft ist es ja so, dass es auch alternative Stoffe gibt. Je nachdem, wie teuer sie sind, werden die dann statt Silber eingesetzt oder statt Gold. Die werden ja entwickelt. Deswegen haben wir ja auch Werkstofflehre, zum Beispiel an der Uni, die gelehrt wird, dass die Leute ja so günstig wie möglich gleiche Wertstoffe mit den gleichen Eigenschaften oder ähnlichen Eigenschaften herausfinden und dann in die Maschinen einsetzen können, um Kosten zu sparen. Momentan ist aber hier Silber ganz wichtig, besonders für Solaranlagen. Der rasante Anstieg des Silberpreises im Juli spiegelte das wiedererweckte Interesse vieler Kleinanleger besonders wider, für die Gold möglicherweise bereits hier zu teuer geworden ist. Der Juli 2020 habe einen der besten Monate aller Zeiten dargestellt. Der monatliche Kursgewinn sei der größte seit 1979 in Silber gewesen. Die Zuflüsse in Silber-ETF seien äußerst stark gewesen. Die Bestände hatten im August einen Rekordstand von 1 Milliarde Unzen bekommen. Das sind etwa 32.223 Tonnen Silber. Das sind Bestände, die als Wertanlage, also nicht für die Rohstoffe, sondern nur wirklich als Wertanlage darlegen. Im nächsten Jahr sei ein weiterer Rückgang der weltweiten Silberförderung auch zu erwarten, der von den Produktionsunterbrechungen in wichtigen Ländern, wieder besonders Süd- und auch Zentralamerika, verstärkt werde. Analog zu Gold dürfte der hohe Preis in diesem Jahr zu einem Anstieg der Recyclingvolumens hier führen. umso mehr wert ein Rohstoff ist, umso wichtiger ist es dann auch, diesen zu recyceln, wenn man davon ja auch profitieren kann. Der Silberpreis weist seit vielen Wochen eine bessere Entwicklung auf als der von Gold. Wir hatten es ja 50% Kurssteigerung, weshalb das Gold-Silber-Ratio jetzt auf 71 gesunken ist. Trotz der Erholung der industriellen Nachfrage sei ein Anhalten der Investorennachfrage hier erforderlich, um diese Dynamik auch weiter zu erhalten. Vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Ausblicks könnte mögliche weitere fiskal- und geldpolitische Stimuli das Interesse der Anleger hier aufrechterhalten. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet auch viele Anleger für Silber eine Handelsspanne von etwa 22 bis 35 Dollar je Feinunze. Also hier relativ viel Spielraum. Verglichen mit aktuell gültigen 27 Dollar je Feinunze gibt es also noch Potenzial nach oben in diesem Bereich. Wir haben ja auch davon geredet. Natürlich kommen wir jetzt zum beliebtesten und bekanntesten Edelmetall, das ist ja Gold. Bevor darauf nachgehen, werden wir auch nochmal, haben wir ja schon heute öfters gesagt, EZB diese Woche ist sehr wichtig und auch die Fed wird sich wieder dazu melden. Das könnte also sehr, sehr interessant werden in diesem Bereich und dann werden wir sehen, wenn wieder sehr lockere Geldpolitik weiter betrieben wird, davon profitiert Gold und auf Gold gehen wir jetzt ein. Im bisherigen Jahresverlauf wurde die Nachfrage hier getrieben von den Eigenschaften des Goldes als sichere Anlageklasse. Niedrige bis negative Rendite auf Staatsanleihen zum Beispiel und beispielslose fiskal- und geldpolitische Stimuli erzeugen hier bei Investoren ein hohes Sicherheitsbedürfnis, erklären hier die Analysten auch in ihrer Studie immer weiter. Und Leute, die Gold investieren, die sind ja auch mehr, die handeln nicht großartig mit Optionen oder in Aktien, sondern die sagen, die wollen eher ihr Geld halt sicher anlegen, wollen nachts sehr ruhig schlafen können und dafür bietet sich dann Gold dann doch für viele an. Auch wenn man es physisch hat, weiß man, dass man was hat. Eine Aktie ist ja meistens nur virtuell. Man kann sich auch einen Aktienschein holen. Aber in diesem Bereich, da gibt es schon die Vorteile, auch psychologisch für viele Leute, lieber Gold zu haben. Das hat man dann. Nehmen wir an, die Welt bricht zusammen. Dann kannst du mit Aktien nichts mehr anfangen, kannst auch mit Geld nichts mehr anfangen, sondern musst du wieder tauschen. Es gibt ja auch viele Leute, die den Weltuntergang immer so schnell heraufbeschwören. Und da ist Gold sinnvoll, weil man dann auch mit Goldstücken tauschen könnte. Da ist ein Barren vielleicht ganz schlecht, weil dann müsstest du deinen ganzen Barren vielleicht für ein Stück Brot tauschen, das wäre nicht gut, dann vielleicht lieber doch in Münzen investieren, in Goldmünzen, wenn man ein Verschwörungstheoretiker ist oder hier auf das Weltende hofft oder denkt, dass es kommen wird. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Also diese Leute haben ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis oder man möchte sagen, man möchte hier nicht vollkommen diesen Aktienmarkt, der momentan ja ein bisschen verrückt ist, auch in diesem Bereich, sage ich mal, ausgeliefert sein. Da kann Gold eine kleine Absicherung auch für viele Anleger sein. Gibt es verschiedene Gründe, warum man sich hier auch für Gold interessiert. Jedenfalls auch für den Rest des Jahres dürfen diese makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen den Goldpreis hier auch weitere Unterstützung liefern. Inmitten der Coronavirus-Pandemie und der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China bleibe der wirtschaftliche Ausblick hier unsicher. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahl, die jetzt ansteht und die jetzt wirklich auch viel entscheiden wird, denke ich mal, November, wenn die Märkte hier nochmal stark bewegt werden. Der Rekordpreis für Gold und die wirtschaftlichen Verwerfungen hier stellen eine extreme Belastung für die Verbrauchernachfrage dar. In den meisten Währungen habe der Goldpreis in diesem Jahr Rekordhöchststände erreicht. Die pandemiebedingten Ausgangssperren, von denen die wichtigsten Goldmärkte auch betroffen gewesen sind, hätten für Einbußen der verfügbaren Einkommens halt auch gesorgt natürlich. Es wird ja viel Vermögen auch hier in der Coronavirus-Pandemie vernichtet. Die Schmucknachfrage habe infolgedessen einen Einbruch um etwa 50% gegenüber vom Vorjahr verbucht. Und selbst ein saisonaler Anstieg auf die beiden größten Schmuckmärkten Indien und auch China dürfte nicht ausreichen, um im vierten Quartal die Nachfrage auf das Niveau der vergangenen Jahre anzuheben. Also hier auch Mangel der Nachfrage, eigentlich kein gutes Zeichen für den Goldpreis. Die Goldkäufe der Zentralbanken hätten sich verglichen mit den letzten Jahren auch weiter abgeflacht. Russland habe seine Ankäufe ausgesetzt, auch China habe seine Bestände seit September 2019 nicht weiter aufgestockt, weil der Goldpreis jetzt hier auch hier für die Länder zu hoch geworden ist. Es sei unwahrscheinlich, dass die Nachfrage der Zentralbanken im weiteren Jahresverlauf auch anzieht. Da kann man also auch keine positive Impulse für den Goldpreis herausziehen. Aufgrund der pandemiebedingten Unterbrechungen in den ersten Jahreshälften dürfte die Minenproduktion in diesem Jahr leicht zurückgehen, obwohl der hohe Goldpreis Anreize für einen weiteren Ausbau der Fütterung und des Recyclings ja weiter schaffe. Die Nachfrage von Investoren sorge ich weiter für ein positives Umfeld, muss man sagen, und dürfte die schwache Verbrauchsnachfrage hier auch mehr als ausgleichen. Die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die ja weiter stark bestehen, sind auch weitestgehend auch eingepreist. Gold ist also momentan ganz fair bewertet. Die Pandemie allerdings ist die Frage, ob sie halt ausgestanden ist oder nicht. Sollte die wirtschaftliche Lage sich hier weiter zuspitzen, könnten die Zentralbanken ihre Geldpolitik noch weiter lockern. Das werden wir also hier am Donnerstag ja zum Beispiel sehen. Die Anleger könnten dann hier von Gold weiter profitieren. Und das ist halt als sichere Anlage, kann der Goldpreis folglich weiter steigen. Nach dem rasanten Kursgewinn, die Anfang August in ein neues Allzeithoch gemündet haben, kann der Goldpreis nun kurzfristig in eine Konsolidierungsphase auch eintreten und sich seitwärts erstmal entwickeln. Für den Rest des Jahres sehen die Analysten den Goldpreis etwa in einer Bandbreite von 1850 bis 2200 Dollar je Feinunze. Also jetzt keine großen Bewegungen nach oben und unten, sind trotzdem ein paar Prozentpunkte. Sieht man aber hier, dass sich der Goldpreis stabilisiert hat und auch wieder ins Herz vieler Anleger und auch vieler Investoren gelangt ist und hier ein guter Mittel ist, um davon weiter zu profitieren. So, zum Abschluss der Sendung gucken wir uns nochmal kurz auf die Indizes an. Wir haben es jetzt 7.30 Uhr und da sehen wir, dass der DAX momentan hier mit einem Abschlag von 0,2% vom Kurs gesehen wird. Wir sind momentan, wie gesagt, bei 12.916 Punkten. Da nicht so weit. Und da kann man also davon ausgehen, dass der Tag erstmal hier wieder leicht negativ starten wird und hier auf Impulse gewartet wird. Ich hoffe, die Sendung hat wieder gefallen. Ich muss man sagen, hier Edelmetalle ist nicht für alle Anleger etwas, nur in dem Bereich, wenn es einen interessiert, aber gehört mit zu den Finanzthemen. Und deswegen haben wir das heute hier mit besprochen. Wir arbeiten auch weiter an der Webseite und wir sind soweit fertig, dass wir euch hier einen E-Mail-Adresse geben können, und zwar aktien.news.podcast@gmail.com für Kontaktfragen, Feedback, Möglichkeiten für unsere Hörer. Außerdem haben wir hier auch ein Unterstützungskonto eingerichtet, zum Beispiel, dass wir uns mal ein besseres Mikrofon kaufen können und auch hier mehr Zeit investieren können. Außerdem haben wir ein paar gute, interessante Bücher verlinkt, wenn man sich zum Beispiel dafür interessiert, warum Microsoft, Facebook, Apple, Google, auch Amazon die führenden Unternehmen sind, kann ich diese Bücher hier nur empfehlen, die in der Beschreibung verlinkt sind. Und dann kann ich nur sagen, dass wir uns dann am Freitag wiederhören und ich freue mich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.